Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Rainer Brandes. Guten Abend.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, I need somebody. Please, please help me.
Help. Miley Cyrus covert den Beatles-Song für ein Benefizkonzert zugunsten der Corona-Forschung als Höhepunkt der Aktion Global Goal. Organisiert von der EU-Kommission sind mehr als 6 Milliarden Euro zusammengekommen. Später in der Sendung kommen wir darauf zurück. Zwei wichtige Wahlen finden heute in unseren Nachbarländern statt. In Polen wählen die Menschen einen neuen Präsidenten und in Frankreich findet die zweite Runde der Kommunalwahlen statt. Und in Bayern soll sich jeder und jede auf das Coronavirus testen lassen dürfen. Wer kann zahlen und wer nicht? Wie Bonitätsbewertungen unser Leben beeinflussen, erklärt der Hintergrund ab 20 vor 7. Eigentlich hätten die polnischen Wählerinnen und Wähler schon am 10. Mai einen neuen Präsidenten wählen sollen. Das ging dann wegen Corona nicht. Es folgte ein heftiger Streit darum, wann die Wahl nachgeholt werden sollte. Die Entscheidung fiel dann auf heute. Noch bis 21 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Warschau. Herr Kellermann, dieser Streit um den Wahltermin, der zeigt vielleicht schon, wie gespalten die politischen Lager in Polen sind. Wer sind denn die beiden Favoriten heute?
Ja, da ist zum einen der Amtsinhaber Andrzej Duda, der von der Regierungspartei PiS unterstützt wird. Das ist ihr Kandidat. Auf der anderen Seite hat sich in den vergangenen Wochen der Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski in den Umfragen hochgearbeitet zum besten Bewerber unter den Oppositionspolitikern. Und es sieht wohl danach aus, dass es ihm tatsächlich auch gelingt, in eine Stichwahl mit Duda einzuziehen, dass also Duda in diesem ersten Wahlgang nicht die absolute Mehrheit bekommen wird. So haben es jedenfalls zumindest Umfragen vor der Wahl gezeigt und diese Stichwahl würde dann in 2 Wochen stattfinden.
Dann gehen wir das beides mal durch. Was würde denn ein Sieg von Amtsinhaber Duda bedeuten und was ein Sieg des liberal-konservativen Trzaskowski?
Ja, man kann schon so weit gehen, zu sagen, dass am Sieg von Duda das Wohl und Wehe dieser rechtskonservativen Regierung hängt. Denn der Präsident kann laut Verfassung Gesetze de facto blockieren. Das Parlament könnte solche Gesetze überstimmen, aber dazu braucht es eine Mehrheit von 3/5. Und diese Mehrheit hat die PiS einfach nicht im Parlament. Das heißt, wenn Duda nicht mehr Präsident ist, sondern ein Oppositionspolitiker, müsste die Regierung Kompromisse suchen mit der Opposition, um weiter zu regieren, um Gesetze durchs Parlament zu bringen. Und man weiß ja, dass der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczynski niemand ist, der gerne Positionen aufgibt und Kompromisse macht. Das wird also sehr schwer aus diesem einen Grund, aus dem anderen Grund auch, weil sich eben auch schon Differenzen im Regierungslager aufgezeigt haben bei der Diskussion um den Wahltermin, die Sie erwähnt haben. Und diese Differenzen würden sicherlich noch deutlicher werden und zunehmen, wenn ein Oppositionspolitiker Präsident wird.
Wie groß ist denn das Interesse an den Wahlen heute?
Ja, das ist sehr groß. Schon vor Eröffnung der Wahllokale um 7 Uhr haben sich lange Schlangen gebildet. Bis 12 Uhr waren es 24%, die abgestimmt haben, deutlich mehr als vor 5 Jahren. Und es wird eine Rekordbeteiligung, weil das Land eben sehr politisiert ist. Das Ganze wird als Richtungswahl wahrgenommen von beiden Seiten, im Oppositionslager wie auch im Regierungslager. Die Opposition sagt, wir wollen endlich wieder ein liberales Polen, ein Polen, das in die Zukunft gerichtet ist und das auch mit den wichtigsten Partnern in der EU eng zusammenarbeitet, unter anderem mit Deutschland. Und die Regierung sagt, es geht hier darum, dass wir polnische Traditionen, polnische Kultur bewahren und wir sind die Einzigen, die dafür sorgen können. Ansonsten werden wir uns sehr stark angleichen an das, was eben im Westen passiert. Das heißt, es ist eine sehr wichtige Wahl. Sie wird von allen sehr ernst genommen. Diese Schlangen bestehen weiterhin, sind natürlich auch wegen Corona bedingt, denn das Abstimmen dauert wesentlich länger jetzt durch die Corona-Maßnahmen. Es darf immer nur eine Person pro 4 Quadratmeter im Wahllokal sein. Und auch der Wahlvorgang selber dauert länger, weil immer wieder desinfiziert werden muss.
Vielen Dank an Florian Kellermann, heute live aus Warschau. Wir berichteten über die stattfindenden Präsidentenwahlen dort in Polen. Und heute Abend in unserer Sendung Das war der Tag, ab 5 nach 11 können Sie dann vielleicht schon erste Ergebnisse bei uns hören. Und damit fliegen wir gedanklich jetzt einmal von unseren östlichen Nachbarn zu unseren westlichen, zu Deutschlandfunk-Korrespondent Jürgen König in Paris nämlich. Denn vor allem in den großen Städten Frankreichs findet heute die zweite Runde der Kommunalwahlen statt und die könnten ungemütlich werden für Präsident Emmanuel Macron. Noch bis 20 Uhr können die Wählerinnen und Wähler abstimmen. Herr König, wie groß ist denn das Interesse an den Wahlen?
Also man muss sagen, für rund 30.000 Rathäuser hatte es schon beim ersten Wahlgang am 15. März Entscheidungen durch absolute Mehrheit der Stimmen gegeben. Insofern ist das Interesse nicht mehr ganz so groß. Heute im zweiten Durchgang wird noch in rund 4.800 Kommunen gewählt. 16,5 Millionen Wahlberechtigte sind es noch, die sich unter insgesamt 157.000 Kandidaten entscheiden müssen. Auffällig ist die niedrige Wahlbeteiligung. Anders als, wie gerade gehört, in Polen waren es hier am Mittag 12 Uhr nur 15,3% der Wähler, die ihre Stimme abgegeben hatten, deutlich weniger als zur gleichen Zeit beim ersten Wahlgang im März. Um 17 Uhr waren es dann 34,6%, wiederum klar unter dem Märzwert. Damals lag die Wahlbeteiligung am Ende dann bei 44,3%. Vielleicht wird heute nicht einmal dieser Wert erreicht. Das wäre ein Negativrekord bei Kommunalwahlen in dieser fünften französischen Republik.
Diese Wahl, die gilt ja auch als Stimmungstest für Präsident Emmanuel Macron. Wie stehen denn die Chancen für seine Partei La République en Marche?
Schlecht, Herr Brandes, schlecht. Die Partei wird mit großer Wahrscheinlichkeit sogar sehr schlecht abschneiden, wird nur wenige Rathäuser besetzen. Und dabei war das große Ziel der Präsidentenpartei La République en Marche, sich mit diesen Kommunalwahlen im Land endlich eine breite Basis zu verschaffen, um im Land endlich überhaupt wieder richtig wahrgenommen zu werden. Die traditionellen großen Parteien, also zum Beispiel die Sozialisten oder die konservativen Republikaner, sie sind mit ihren Büros in Städten und Gemeinden präsent. Sehr präsent, haben im ersten Wahlgang entsprechend gut abgeschnitten. La République en Marche aber hat es nie geschafft, dem etwas Vergleichbares entgegenzusetzen. Und das nicht einmal in Paris. Und das ist nun wirklich die Hochburg der Macronie. Nicht einmal dort werden sie es schaffen. In Umfragen zu den Wahlabsichten lag Anne Hidalgo von der Sozialistischen Partei mit zuletzt 44% der Stimmen weit vorn. Rachida Dati von den Republikanern kam auf 35%. Und erst dann kam die von Macron ins Rennen geschickte Kandidatin Agnès Buzyn mit 17%. Also Anne Hidalgo von der Sozialistischen Partei, die im Übrigen Paris schon seit 2014 regiert, in Koalition mit den Grünen und den Kommunisten. Sie dürfte im Amt bleiben. Apropos Grüne, es ist bemerkenswert, dass die Grünen im ersten Durchgang sehr erfolgreich waren. Sie könnten sich jetzt wirklich Hoffnung machen, Rathäuser großer Städte zu gewinnen. Bordeaux, Lyon, Grenoble. Das Rassemblement National von Marine Le Pen könnte im Süden vor allem Zugewinne erzielen. Ergebnisse sind ab 20 Uhr zu erwarten.
Dass Macrons Partei so schlecht abschneidet bei diesen Kommunalwahlen, was steckt dahinter? Ist das eine Abrechnung mit dem Präsidenten?
Na, zum einen, weil, wie ich sagte, die Partei tatsächlich im Lande, man muss es so sagen, wenig bekannt ist oder kaum Vertreter im Land hat. Aber es ist auch genau eine Abrechnung mit dem Präsidenten. Seine Zustimmungswerte liegen derzeit bei um 38%, wogegen der Premierminister Edouard Philippe auf 54% kommt. Macron wurde sehr kritisiert in den letzten Wochen. Man wirft ihm vor, dass das Land völlig unvorbereitet gewesen sei angesichts dieser Pandemie, dass die Krankenhäuser so schlecht ausgestattet waren, dass es nicht genug Masken gab, nicht genug Tests gab, dass es widersprüchliche Strategien zunächst im Kampf gegen Corona gab, dass die Zahl der Toten mit fast 30.000 so sehr viel höher lag oder liegt als zum Beispiel in Deutschland. Und dass Macron dann auch noch immer wieder mit einer derart martialischen Rhetorik, mit einer Kriegsrhetorik zu den Franzosen sprach, aber eben dann als sozusagen oberster Feldherr versagt hat, das alles richtet sich jetzt gegen ihn. Die Stimmung im Land ist gegen ihn und das mag sich heute auch an den Wahlurnen widerspiegeln.
Danke, Jürgen König, live aus Paris über die Kommunalwahlen in vielen Städten Frankreichs. Und wir bleiben noch beim Wählen. Nächstes Jahr stehen bei uns ja wieder Bundestagswahlen an. Und die Erwartung ist, wenn wir nichts an unserem Wahlsystem ändern, dann wird der Bundestag wahrscheinlich mehr als 800 Abgeordnete haben. Bisher sind es 709, auch das ist schon Rekord. Obwohl sich eigentlich alle Parteien einig sind, dass das zu viele sind, können sie sich trotzdem seit Jahren nicht auf eine Wahlrechtsreform ändern. Nun hat Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus einen Vorschlag gemacht. Der aber trifft auch in der eigenen Fraktion auf Kritik. Johannes Kuhn berichtet.
Höchstens 750 Abgeordnete sollen dem nächsten Bundestag angehören. Was darüber hinausgeht, wird gekappt, so der Vorschlag von Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus. Und zwar im Wechsel. Einerseits sollen Ausgleichsmandate für Überhangmandate wegfallen, andererseits sollen auch überzählige Direktmandate nicht mehr zugeteilt werden, und zwar die, die mit den schwächsten Erststimmenergebnissen zustande gekommen sind. Die Schwesterpartei CSU würde damit keines ihrer Direktmandate verlieren, heißt es aus der CDU. Dennoch sagt die CSU-Landesgruppe weiterhin, mit uns nicht.
Dieser Vorschlag von Ralf Brinkhaus ist mit der CSU nicht abgestimmt. Wir halten die Idee im Übrigen, dass Gewinner von Wahlkreisen der Einzug in den Bundestag verwehrt wird, für verfassungswidrig.
So Stefan Müller, parlamentarischer Geschäftsführer der CSU in der ARD. Auch einzelne CDU-Abgeordnete äußerten Kritik am Vorschlag ihres Fraktionschefs. Der Koalitionspartner von der SPD hatte einen Deckel von 690 Mandaten vorgesehen. Man begrüße, falls es noch zu Verhandlungen kommen könne, so Carsten Schneider, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion.
Aber der entscheidende Punkt ist, dass die CSU es ja komplett verweigert, irgendeine Form von Begrenzung des Wachstums der Anzahl der Abgeordneten mitzutragen, die zu ihren Lasten gehen kann. Jede Fraktion wird bei einer Begrenzung Abstriche machen müssen. Es sind auch alle dazu bereit, außer der CSU.
Die fehlende Kompromissbereitschaft der CSU kritisiert auch Britta Hasselmann, parlamentarische Geschäftsführerin von Bündnis 90 Grüne. Entsprechend sei auch der Brinkhaus-Vorschlag untauglich.
750 Abgeordnete, das wären noch mal 41 Abgeordnete als derzeit im Bundestag, und es wären 152 Abgeordnete über der Sollgröße des Bundestages, wie sie heute im Wahlgesetz steht. Also was daran bitte soll eine Reform sein?
Berechnungen zufolge könnte der Bundestag 2021 auf deutlich mehr als 800 Abgeordnete anwachsen. Doch Vorschläge für eine Wahlrechtsreform, unter anderem von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, waren bislang gescheitert. Das Brinkhaus-Modell soll deshalb nur eine Übergangslösung für die Bundestagswahl im kommenden Jahr sein. Gesine Lötsch, stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion.
Einen Vorschlag zu machen, der nur für eine Wahl gelten soll und mit dem großen Traumschiff am Horizont, dass dann bis 25 alles geklärt sein soll, halte ich für absolut unseriös. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das rechtlich haltbar ist.
Die Oppositionsparteien Linke, Grüne und FDP haben einen gemeinsamen Reformvorschlag vorgelegt. Der sieht eine Reduzierung der Wahlkreise von 299 auf 250 vor. Am Freitag soll darüber im Bundestag abgestimmt werden. Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der Liberalen.
Dafür wäre es wichtig, dass wir in dieser wichtigen Frage den Fraktionszwang aufheben. Das ist jedenfalls unser Vorschlag, weil wir glauben, dass es auch sehr viele konstruktive Kolleginnen und Kollegen in CDU und SPD gibt, die das Problem wirklich sehen und lösen wollen.
Eine solche Öffnung gilt als unrealistisch. SPD-Mann Carsten Schneider verweist zudem darauf, dass es für einen neuen Zuschnitt der Wahlkreise zu spät sei. Eine chirurgische Lösung für die nächste Bundestagswahl könne dagegen noch im September auf den Weg gebracht werden. Am Dienstag berät die Unionsfraktion über den Brinkhaus-Vorschlag.
Am kommenden Freitag soll der Bundestag über eine Wahlrechtsreform debattieren, aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Johannes Kuhn. Darf ich meine alten Eltern besuchen? Können wir zusammen in Urlaub fahren? Das sind Fragen, die sich jetzt viele stellen. Die bayerische Staatsregierung will es ihren Bürgerinnen und Bürgern jetzt etwas leichter machen. Sie bietet Corona-Tests für alle an. Peter Queton.
Am Mittwoch will Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel das Testkonzept für Bayern vorstellen. Demnächst soll sich dann jeder, der möchte, einem Corona-Test unterziehen können. Auch wenn die betreffende Person keinerlei Symptome zeigt, nicht in einem kritischen Bereich arbeitet und keine Anordnung eines Arztes oder der Gesundheitsbehörden vorliegt. Dann springt erst einmal die Kassenärztliche Vereinigung KVB bei den Kosten ein und rechnet dann vierteljährlich mit dem Freistaat ab. Darauf hatten sich die KVB und der Freistaat am vergangenen Dienstag geeinigt. Die Kosten werden dann aus dem Sonderfonds Corona-Pandemie getragen. Diesen hatte der Freistaat erst im April von 10 auf 20 Milliarden Euro verdoppelt im Rahmen des zweiten Nachtragshaushalts. Allein die Laborkosten liegen pro Test bei rund 50 Euro. Dazu kommen der Abstrich beim Arzt und der Transport. Selbstzahler mussten bisher pro Test zwischen 150 und 300 Euro hinlegen. Ganz so teuer dürfte der einzelne Test den Staat aber nicht kommen. Erst vor 3 Wochen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn festgelegt, dass die Krankenkassen die Tests in sensiblen Bereichen wie Kliniken, Pflegeheimen, Schulen und Kitas bezahlen. Vorher hatten sie Tests nur bei einem konkreten Infektionsverdacht übernommen. Der jetzige Vorstoß in Bayern geht auf einen Ministerratsbeschluss von Ende Mai zurück. Allerdings müssen zunächst die Testkapazitäten weiter ausgebaut werden. Nach jetzigem Stand sind im Freistaat zwar über 21.000 Tests am Tag möglich, der Freistaat hat aber rund 13 Millionen Einwohner. Immerhin, über 1 Million Tests wurden in Bayern schon durchgeführt. Peter Queton, München.
Und er berichtete über Corona-Tests für alle in Bayern. Im Kreis Gütersloh sind inzwischen 75 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden, die keinen Bezug zur Fleischfabrik Tönnies haben. Wegen des Ausbruchs dort hatte ja Bundesarbeitsminister Hubertus Heil angekündigt, bis Jahresende Werkverträge in der Fleischindustrie zu verbieten. Jetzt soll es schneller gehen. Vera Wolfskämpf.
Die Fleischindustrie habe bisher jedes Schlupfloch genutzt. Deshalb brauche es den großen Hammer, so Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus im ARD-Bericht aus Berlin. Die Bundesregierung plant, Werkverträge und Leiharbeit in Schlachthöfen zu verbieten. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat angekündigt, das Gesetz bis zum Juli vorzulegen. CDU-Politiker Brinkhaus meint,
also wenn der Arbeitsminister das schafft, es ist nicht ganz einfach, es ist etwas kompliziert, dieses Gesetz im Juli vorzulegen, dann wird das im Herbst verabschiedet und dann ist das nächstes Jahr beendet mit den Werkverträgen.
Wenn es nach Heil geht, könne das Gesetz noch in diesem Jahr in Kraft treten. In der Welt am Sonntag erklärt der SPD-Minister, es gehe nicht nur um den Fleischverarbeiter Tönnies. Dort hatten sich in Reda-Wiedenbrück mehr als 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert, sondern um systemische Probleme in der Branche. Das solle auch in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am Mittwoch beginnt, auf die Tagesordnung. EU-Sozialkommissar Nicolas Schmidt sieht ebenfalls Handlungsbedarf. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe kündigte er Regeln an, damit europaweit in Schlachthöfen Sozialstandards gelten. Probleme gäbe es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden oder in Südeuropa.
Vera Wolfskämpf berichtete. Mehr als 6 Milliarden Euro für die Impfstoffforschung im Kampf gegen Covid-19. Das ist die Summe, die die EU-Kommission in ihrer Aktion Global Goal, globales Ziel, zusammenbekommen hat. Höhepunkt war gestern Abend ein Online-Benefizkonzert. Holger Roman hat sich das für uns angeschaut.
Action-Darsteller Dwayne Johnson, der die professionell durchkomponierte Show moderierte, erinnerte zu Beginn an die Opfer der Pandemie überall auf der Welt. Seine Botschaft: Wir können diese Krise nur gemeinsam überstehen.
Covid-19 hat Unsicherheit und Schmerz gebracht, viele Leben gekostet und wir fühlen mit Familien in aller Welt, die geliebte Menschen verloren haben.
Das Virus stoppen, mit Geld oder persönlichem Einsatz, das haben sich Künstler, Wissenschaftler, Unternehmer und ganz normale Zeitgenossen für die Benefizkampagne Unite for Our Future gemeinsam für unsere Zukunft auf die Fahnen geschrieben. Für den guten Zweck hatte die New Yorker Menschenrechtsorganisation Global Citizen eine Reihe illustrer Namen aus Musik, Film und Sport engagiert. Mit dabei die Schauspieler Hugh Jackman und Diane Kruger, Topmodel Naomi Campbell und der Fußballer David Beckham. Dazu Stars wie Justin Bieber, die Britpop-Band Coldplay oder Miley Cyrus, die im leeren Footballstadion von Pasadena den John Lennon-Klassiker Help interpretierte. Help, I need somebody. Hilfe, das war die gute Nachricht des Abends. Hilfe ist unterwegs. Vor das virtuelle Popkonzert, das 3 Tage lang auch in der ARD-Mediathek zu sehen ist, hatten die Veranstalter eine weitere Geberkonferenz platziert. Auf Initiative der EU-Kommission kamen noch einmal über 6 Milliarden Euro zur Finanzierung eines Impfstoffs gegen Covid-19 zusammen. Behördenchefin Ursula von der Leyen zeigte sich beeindruckt und sprach von einem unglaublichen Ergebnis.
Wow, I'm excited by the array of stars tonight. I support this campaign from the bottom of my heart. Team Europe will pledge 4.9 billion Euro for vulnerable countries to recover from the pandemic.
Addiert man die bereits gesammelten rund 10 Milliarden Euro hinzu, kommt die EU-geführte Kampagne, die Anfang Mai begann, auf Zusagen von insgesamt rund 16 Milliarden Euro, etwa die Hälfte dessen, was Experten für Entwicklung und Produktion eines Wirkstoffs veranschlagen. Ob und wann die laufenden Bemühungen der Pharmabranche zum Erfolg führen, ist allerdings noch unklar. Die Kommission, die zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten mehr als ein Drittel der Summe beisteuert, will in jedem Fall dafür sorgen, dass Impfstoffe, Tests oder neue Behandlungsmethoden möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden, auch und gerade in ärmeren Ländern. Wir werden diese Pandemie erst dann besiegen, wenn sie überall besiegt ist, betonte Schirmherrin von der Leyen.
We will only end this pandemic when it has been ended everywhere.
Unterstützt wurde die Kommissionspräsidentin auch wieder von ihren Politikerkollegen aus Europa und dem Rest der Welt, darunter der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau, sein spanischer Kollege Pedro Sanchez, Frankreichs Staatspräsident Macron und Angela Merkel. Die Kanzlerin sagte für den Kampf gegen Corona zusätzliche 383 Millionen Euro zu. Lob dafür von Hollywood-Star Charlize Theron.
This movement has been driven by the leaders from the heart of Europe, Chancellor Angela Merkel, President of the EC, Ursula von der Leyen.
Für hoffnungsvollere Töne sorgte gegen Ende auch Superstar Shakira. Obwohl ihr Heimatkontinent Südamerika derzeit am stärksten von der Seuche betroffen ist, zeigte sich die Kolumbianerin in ihrem Statement und auch musikalisch optimistisch, dass bald wieder die Sonne durch die Wolken bricht.
Holger Roman über den EU-Spendenmarathon zugunsten der Corona-Forschung. Man konnte gestern Abend den Eindruck gewinnen, manche Medien warteten nur darauf, dass es in Stuttgart wieder zu Krawallen kommt. So wie eine Woche zuvor. Doch es blieb ruhig. Allerdings war die Polizei mit einem massiven Aufgebot unterwegs. Das traf auf ein geteiltes Echo, wie Cengiz Tarhan berichtet.
Ein Wochenende, wie man es in Stuttgart im Sommer kennt. Hunderte Menschen sitzen in Grünanlagen und sind in der Innenstadt unterwegs. Laue Nächte, ein paar Getränke, aus mitgebrachten Lautsprechern tönt Musik, manche tanzen dazu. So war das Wochenende 1 nach den Ausschreitungen in Stuttgart. Doch ein Unterschied fällt jedem auf.
Es ist schon deutlich, dass jetzt viel mehr Polizisten rumlaufen, auch in großen Gruppen. Vorher war das halt eher so, dass man mal hin und wieder so eine Vierer- oder Sechsergruppe gesehen hat, aber jetzt auch manchmal 20 Polizisten auf einmal und noch mehrere Einsatzwagen. Ja, ich glaube, dass man gerade hier ziemlich sicher ist. Also zumindest gefühlt ist es so.
Im Vergleich zu anderen Wochenenden waren nun hunderte Polizisten mehr auf den Straßen unterwegs. Deren Auftrag, unter anderem früh am Abend, wenn die Leute noch in kleinen Gruppen unterwegs sind, Personenkontrollen durchführen. Polizeisprecherin Monika Ackermann.
Unsere Erfahrung zeigt eben, dass Kleingruppen tatsächlich noch empfänglicher sind für Kommunikation. Sie dann auch selber merken, hinter der Uniform steckt ein Polizeibeamter, der auch mal jung war, der auch gerne feiert. Dann ist die Stimmung schon eine ganz andere.
Eine Gruppe Männer bahnt sich den Weg durch die vielen, meist jungen Menschen. Einer ist der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn.
Also ein Kontrollgang ist es nicht, aber ich wollte mal heute gucken, wie es in der Stadt ist und mir ein Bild machen. Geht nur einfach darum, ein bisschen die Atmosphäre nochmal und wie es so wirkt anzuschauen, weil bloß aus den Akten oder den Berichten, das ist auch nicht gut.
Noch ist nicht entschieden, wie man langfristig und ohne so viel Polizei in der Stadt Szenen wie vor einer Woche verhindern will. Im Gespräch ist unter anderem ein Alkoholverbot in bestimmten Bereichen und zu bestimmten Zeiten. Auch wenn über die Hintergründe der Ausschreitungen vieles noch unbekannt ist, scheint Alkohol eine wichtige Rolle zu spielen.
Gewalt ist männlich und alkoholgeschwängert.
Das sagt der Stuttgarter Polizeipräsident Franz Lutz, der sich am Wochenende auch ein eigenes Bild in der Stadt macht. Ein Wochenende, das weitgehend friedlich verlaufen ist, meldet die Polizei und meint damit die üblichen Einsätze in einer Großstadt am Wochenende. Die Ausschreitungen, die Plünderungen beschäftigen die Menschen immer noch. Ein paar Frauen mit Bier in der Hand sitzen auf einer Bank und reden gerade darüber.
Ich würde sagen, das ist ein Ereignis, das wahrscheinlich so vielleicht auch in jeder Stadt passieren kann. Also dass es wenig mit Stuttgart zu tun hat, sondern vielleicht so einen Masseneffekt darstellt mit, ja, da fängt einer an und dann hängt man sich so dran und denkt, ja, jetzt macht es ja nichts mehr aus, wenn ich auch noch eine Scheibe einschlage. Also weniger ein Stuttgart-Problem, sehe ich jetzt so.
Der massive Polizeieinsatz am Wochenende in Stuttgart. Viele Menschen finden das jetzt als erste Reaktion in Ordnung. Hört man sich unter den Menschen um, sagen viele, jetzt ist es sicherer. Aber viele fühlen sich auch beobachtet oder sind genervt von den Kontrollen. Dieser junge Mann sieht das kritisch.
Die kontrollieren ohne Ende die Menschen, die kesseln die Jugendlichen ein. Aber man sieht hier Gruppen von jungen Menschen, die eigentlich nur zusammen reden und vielleicht was trinken wollen. Die machen nicht mal irgendwas Schlimmes. Die umkreisen die, stellen die zusammen, die leuchten die ab, die filzen die von oben bis unten. Die haben eigentlich gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, aber ich finde, dass das auch ordentlich Spannung nochmal verursacht. Aber gut, wenn sie es wollen.
In Stuttgart ist es in der Nacht ruhig geblieben, Cengiz Tarhan berichtete. Und jetzt ist Niklas Potthoff bei mir im Studio mit allen Infos vom Sport.
Gestern ist ja die erste Fußball-Bundesliga zu Ende gegangen und heute dann die zweite. Im Fokus stand vor allem die Frage, wer holt sich den dritten Platz, wer spielt in der Relegation gegen Werder Bremen um den Aufstieg, Hamburg oder Heidenheim. Heidenheim hatte es am letzten Spieltag selbst in der Hand, aber bei Arminia Bielefeld gab es erstmal eine 0:3 Niederlage. Stefan Kaußen.
Was für eine Abschiedsshow des Tabellenführers, des Meisters, des Aufsteigers. Bielefeld demontiert Heidenheim, den Dritten, mit 3:0. Klos, Vogelsammer und Klaus, die Torschützen, aber Heidenheim kann es verschmerzen, weil der HSV mit 1:5 gegen Sandhausen unterging, stehen die kleinen Heidenheimer weiterhin auf Platz 3 und in der Relegation gegen Werder Bremen.
Bielefeld damit erstmals seit 2008 wieder in der Fußball-Bundesliga und auch Heidenheim feiert trotz Niederlage. Obwohl dem Hamburger SV ein Punkt gereicht hätte gegen Sandhausen, um wieder an Heidenheim vorbeizuziehen, aber der HSV hat einen rabenschwarzen Tag heute erwischt. Jörg Tegelhütter.
Im letzten, im entscheidenden Spiel der Zweitligasaison geht der HSV regelrecht unter und verspielt den möglichen Sprung auf Relegationsrang 3. Doch davon waren die Hamburger eigentlich so weit entfernt. Schon nach 22 Minuten lagen sie 0:2 zurück. Eigentor van Drongelen, dazu Behrens mit einem feinen Flachschuss, brachten die Gäste bis zur Pause schon mit 2:0 in Führung. Hoffnung kam noch mal auf, als Kapitän Aaron Hunt einen berechtigten Foul-Elfmeter in der 63. Minute zum 1:2 verwandelte. Doch vom HSV kam viel zu wenig. Ein lascher, ein pomadiger Auftritt unter dem Strich. Und in der Schlussphase, da drehten die Sandhäuser nochmal richtig auf. Behrens per Foul-Elfmeter, Engels und der frühere HSVer Diekmeier machten die Blamage perfekt. Der HSV, da liegt Heidenheim 1:5.
Heidenheim und Hamburg verlieren also beide an diesem letzten Spieltag sehr deutlich. Das Hinspiel der Relegation Bremen gegen Heidenheim, das gibt es dann am Donnerstag. Auch im Abstiegskampf der zweiten Liga ging es nur noch um die Frage, wer in die Relegation muss. Nürnberg konnte sich mit einem Sieg in Kiel selbst retten, doch schaffte das nicht. Holger Gerska.
Nach 3 Minuten sah alles so gut aus für den 1. FC Nürnberg. Nach einer Freistoßflanke von Johannes Geis köpfte Erras das 1:0. Und dennoch, der Club bekam seine Nerven hier in der Förde nie in den Griff. Schon in der ersten Halbzeit war Holstein Kiel eigentlich die bessere Mannschaft. In der Schlussphase des ersten Durchgangs beugten sich die Nürnberg nochmal auf. Da hatten sie ihre Möglichkeiten. Geis mit einem Freistoß an die Unterkante der Latte, das war der Höhepunkt. In der zweiten Halbzeit dann allerdings Holstein Kiel klar besser. Der verdiente Ausgleich fiel in der 67. Minute durch Lauberbach. Es gab dann eine dramatische Schlussphase, ein Auf und Ab, 2 Pfostenschüsse von Holstein Kiel in einer offenen Schlussphase. Nürnberg hatte nie die ganz echte Chance, hier noch das 2:1 zu machen und damit die Relegation zu vermeiden.
Damit gab es nämlich für Karlsruhe die große Gelegenheit, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Und tatsächlich, mit einem 2:1 Sieg bei Greuther Fürth gab es für den KSC ein schönes Ende der Saison. Philipp Eger.
Grenzenloser Jubel der Karlsruher hier nach dem Schlusspfiff, nach dem 2:1-Sieg mussten sie ja noch ein paar Minütchen warten, bis das Ergebnis in Kiel durch war und dann stand also tatsächlich fest, sie krallen sich die Karlsruher doch noch den Nicht-Abstiegsplatz und das, obwohl der KSC früh in der 2. Minute in Rückstand war. Kopfballtreffer durch Daniel Keta-Ruel, der 4. Stürmer trifft, dann aber der Ausgleich in der 21. Minute nach einer Ecke, staubt Dominik Kota ab und nach Wiederanpfiff in der 2. Hälfte ist es in der 61. Minute Philipp Hofmann, der Goalgetter vom Dienst, der per Strafstoß zum 2:1 Endstand hier verwandelt.
Der 1. FC Nürnberg also in der Abstiegsrelegation, der Gegner aus Liga 3, der steht noch nicht fest. Auch die Basketball-Bundesliga endete heute. Im Hinspiel des Finals hatte Alba Berlin bereits deutlich mit über 20 Punkten Abstand gegen Ludwigsburg gewonnen. Die brauchten im Rückspiel heute also ein Wunder. Doch Alba Berlin gewann auch diesmal, wenn auch knapp, mit 75:74 und wurde erstmals seit 2008 wieder Meister. Florian Hecht.
12 lange Jahre haben sie warten müssen, jetzt ist es wieder soweit. Alba Berlin ist deutscher Basketballmeister und das mit einer außergewöhnlichen Leistung in diesem außergewöhnlichen Turnier. Berlin, die einzige Mannschaft, die ohne Niederlage blieb, vor knapp 20 Zuschauern. Alba auch im zweiten Finale lange besser, hat den Titel nach dem 75:74 gegen Ludwigsburg mit einem Gesamtvorsprung von 24 Punkten gewonnen. Bei Ludwigsburg konnte ihr bester Marcus Knight wegen seiner Fußverletzung wieder nicht mitspielen. Wieder gaben die Riesen alles. Wieder war Berlin lange besser. Ließ erst kurz vor Schluss ein wenig nach.
Und Berlin gewinnt damit nach 2 Vizemeisterschaften in Folge und insgesamt langer Durststrecke mal wieder den Meistertitel.
Danke, Niklas Potthoff. Das waren die Informationen. Am Abend um 6:55 kommentieren wir den 75. Geburtstag der UN-Charta. Und um 11:05 hören Sie dann unsere Spätausgabe Das war der Tag, dann mit Tobias Oehlmeier. Ich bin Rainer Brandes und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Tschüss.